Sociology, Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Ja, hallo Daniel.
Hallo André.
Da sind wir wieder mit unserem zweiten Teil des Staffelfinales, das wir diesmal ein bisschen ziehen über zwei Folgen. Und da du in der letzten Folge ganz gar nicht deinem Ruf nachgekommen bist, die Fahne des schlechten Geschmacks hochzuhalten und nur qualitativ hochwertige und unangreifbare Songs mitgebracht hast, übernehme ich das jetzt mal. Ich habe ja in der letzten Folge schon die Toten Hosen mitgebracht mit Willkommen in Deutschland und da so ein bisschen für Irritation gesorgt und habe jetzt einen anderen Gassenhauer, einen wirklichen Gassenhauer, eine Hymne, die, glaube ich, jeder Mensch, der länger als 20 Jahre in Deutschland verbringen musste, auswendig kennt.
Ah, ich habe eine Ahnung.
Ja, hat starken DDR-Bezug.
DDR-Bezug.
Okay. In der Rezeption, gar nicht mal ja. In der Entstehung.
Also jetzt, okay, ich sag mal, ja, bevor ich es mir anhöre, jetzt kommt entweder Marius Müller-Westernhagen, weil ich weiß, dass du den magst, oder die Scorpions.
Ha! Und eins von beiden ist es. Du liegst vollkommen richtig. Willst du dich festlegen?
Ja. Dann ist es mit Westernhagen wahrscheinlich.
Natürlich, Westernhagen mit Freiheit.
Ja, habe ich mir gleich gedacht. Aber nicht in der Live-Version.
Nein, die finde ich unerträglich.
Ich finde, ja, spannend. Okay, ich höre mal rein.
Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum, tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
Und jetzt kommt in der Live-Version, so kommt jetzt.
Ja, ja.
Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was ja. zählt.
Ja. Spannender Song.
Ja, der ist magisch, finde ich. Ich habe ihn zwar jetzt in der Anmoderation sehr schlecht gemacht, aber ich finde ihn faszinierend. Er wurde 1987 geschrieben, dann nochmal ausgekoppelt, zwei Wochen vor der Unterzeichnung des Einigungsvertrags 1990 und wurde dann zum Wendehit neben Wind of Change von den Scorpions und ist eigentlich meines Erachtens nach ein Song eines rotzigen jungen Mannes, der nicht unbedingt sich im Zentrum der Gesellschaft sieht und verächtlich auf die Spießbürgergesellschaft hinabblickt. Und da stellen sich alle dahinter und grölen mit. Ich meine, deshalb wäre die Live-Version auch gut gewesen. Freiheit, Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Ich finde das ziemlich interessantes Stück Musik.
Ja, ich wusste nicht, dass er 87 geschrieben ist, weil es ja schon ganz spannend losgeht mit, die Verträge sind gemacht.
Ja, man denkt sofort an einen Einigungsvertrag.
Ne? Genau, und was ja eigentlich sehr gut die Einigung beschreibt, sie ist halt vor allen Dingen ein Vertrag gewesen, in ganz erster Linie, und all diese Emotionen und Reformbestrebungen und diese ganze, sozusagen der Widerstand auf der Straße und so, der wird ja auch genau mit diesem, wir schreiben jetzt Verträge, wird all das ja eigentlich so ein bisschen nivelliert. Ja. Deswegen passt dieser Song tatsächlich sehr gut auch als ein Einheitssong. Würde mich jetzt mal interessieren, ob der 87 die gleiche Textzeile hat oder ob es da auch mal sozusagen eine Veränderung der Text
ist gab. Der Text, den wir jetzt gehört haben, ist der von 87, von dem Album. 87.
Ja, genau. Sehr spannend. Das wusste ich nicht. Und ich finde, du beschreibst aber eigentlich auch einen ganz anderen interessanten Punkt dabei, dass sozusagen Westernhagen, die Scorpions und David Hasselhoff, die sozusagen diejenigen sind, die den Reibach, den musikalischen Reibach machen mit dieser Wiedervereinigung, spricht ja eigentlich auch schon ganz viel Bände über die Entwicklung, die dann sozusagen passiert. Ja, also wir sind sozusagen Westdeutsche, beziehungsweise David Hasselhoff dann irgendwie ein amerikanischer Künstler, die irgendwie die Einigungssongs geschrieben haben, die wir bis heute mitsingen. Ja, und irgendwie sowas wie Sandow mit Born in GDR oder Gerhard Schöne mit dem Gesicht zum Volke oder Pankow mit Langeweile oder Herbst in Peking mit der Bakschisch-Republik. Also all diese Songs aus dem Osten, ganz viele Songs von Silly, die Songs aus dem, auch Songs, noch, die Silly noch nach der Wende gemacht haben. Also ein ganz großer, der Hit der Wiedervereinigung meiner Meinung nach textlich überhaupt ist Halloween in Ost-Berlin von Silly.
Ja.
Da ist ja noch ein großer, und was ich lange nicht verstanden habe, Traumpaar von Silly, was ein Song ist, der eine toxische Beziehung beschreibt, in der er die ganze Zeit sie runtermacht und wenn sie dann in ihrem, und also sie soll doch bitte schön still sein in ihrem sündhaft teuren Kleid. Und ich habe dann irgendwann mal verstanden bei einer Live-Version, dass das ein Song ist, der die Wiedervereinigung beschreibt. Ja?
Den musst du am Ende unbedingt verlinken, den muss ich selber nochmal hören.
Den muss man, wenn man sich den nochmal mit diesem Wissen anhört. Aber all diese Songs, die ich gerade aufgezählt habe, die auch im Umkreis dieser Dida von Fantastischen Vier ist auch noch so ein Song, der irgendwie so ein Hit wurde in dieser Zeit. Ja. Brüder von Pur, um den schlechten Geschmack nochmal wieder rauszuholen. Das sind alles Songs, die in dieser Zeit entstanden sind. Also Fantastischen Vier und Brüder jetzt wieder Songs aus dem Westen. Das sind Hits geworden und diese Ost-Songs sind eben nicht zu Hits geworden.
Ja, aber das passt ja, das passt ja total zu den Songs.
Genau, das ist so nischige Songs und Westernhagen steht da, macht die Halle voll und.
Ja, man hat die Verträge gemacht. Man hat jetzt ein bisschen sich aufgeregt, die Kapelle rumtata hat gespielt. Der Papst war auch schon da und mein Nachbar vorne weg. Und jetzt begnügt man sich mit dem, was da in den Verträgen ausgehandelt wurde, was da steht, und hört sich den westdeutschen Künstler an. Das, finde ich, ist sozusagen, steckt in dem Song schon drin. Und um Westernhagen, ich weiß gar nicht, in Schutz kann man ihn, glaube ich, nicht nehmen. Er hat ja quasi diesen Song released, dann nochmal zu genau der Zeit, mit genau dem Wissen, dass der so aufgenommen werden könnte, dass der dann so durch die Decke geht. Das kann keiner ahnen, aber das ist ihm dann halt passiert. Und dann ist es sein Männer sind Schweine geworden, oder was für die Ärzte Männer sind Schweine war, ist dann der Freiheitssong für Westernhagen. Er hat den Jahre, wenn nicht jahrzehntelang nicht gespielt. Und er hat sich verweigert. Er ist auf keine Einheitsfeier gegangen und hat da mit Klavier Freiheit gespielt, behauptet er jedenfalls. Weiß ich nicht, ob ich das belegen kann. Und das ist auch interessant. Das scheint ja ihm nicht gefallen zu haben, was der Song dann für eine Wirkung und für eine Rezeption entfaltet hat. Und ich finde, der Text gibt das ja auch überhaupt nicht her. Das ist ja quasi eine Karikatur auf diejenigen, die ihn als Einheitssong am Tag der deutschen Einheit am Brandenburger Tor ergriffen mitsingen.
Ja. Ja, genau, es ist halt, in gewisser Weise passt es ja dann schon, ne? Also wenn du sagst, das ist eigentlich ein Song, der sich vor allen Dingen gegen das Bürgertum wendet und trotzdem sagt, hier, ich verstehe was anderes unter Freiheit, dann passt es in gewisser Weise schon, weil die Wiedervereinigung ja dann doch eben vor allen Dingen ein bürgerliches Projekt war.
Ja. Und der Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv.
Genau, und eben nicht das reformerische Projekt war. Ja. Ich habe gerade nochmal diese Geschichte auch gestern schon mal erzählt. Ich bin in so einem Arbeitskreis, es gibt so Leute, die forschen zu Fragen von Feminismus und Wiedervereinigung. Und dann gibt es da so Zeitzeuginnenberichten von Frauen, also von den, ne, von der Oppositionsbewegung in der DDR, war ja sehr stark geprägt von feministischen Gedanken und auch von Frauen. Bärbel Bohley und Marianne Bödler, Ulrike Poppe und so. Und da gibt es so Zeitzeugen-Interviews, die davon berichten, wie das dann war, als der Einigungsvertrag gemacht werden sollte. Da saßen sozusagen diejenigen für die DDR-Regierung, also ne, die neu gewählte DDR-Regierung, die Vertreterinnen, die für den Einigungsvertrag auf Ostseite zuständig waren, saßen in Berlin in der Greifswalder Straße, Haus der Demokratie und Menschenrechte. Und dann gab es eben sozusagen die Pendants in Bonn. Und wenn es dann sozusagen darum ging, welche Gesetzestexte sollen jetzt eigentlich übernommen werden, wie machen wir das jetzt mit, gibt es einen Beitritt, welche Paragraphen werden übernommen, Abtreibungsgesetz ist ja so ein berühmtes Beispiel, dann war das teilweise so, dass die sich in Bonn gegenseitig Faxe hin und her geschrieben haben mit den neuen Entwürfen. Und die in Greifswald einfach überhaupt nichts davon mitbekommen haben, weil es einfach keine Faxgeräte gab. Also weil es auch schon mit einer technischen Benachteiligung losging und weil es aber offensichtlich auch nicht ein großes Interesse gab, jetzt einfach mal kurz zu warten. Ja, bis dann sozusagen per Brief oder per Einschreiben der Gesetzestext aus Ostberlin dann gekommen ist. Das ist ja deswegen auch interessant, weil wir ja aber eigentlich jetzt mit den optimistischen und konstruktiven Texten starten wollten und der zweite Teil sind Demokratie, so ein bisschen diese positive Entwicklung und das, in gewisser Weise ist der Song, oder naja, es ist ja so ein Lebensgefühl, was da eben abgebildet wird. Also und ich finde das auch trotzdem passend, dass es eben dieser Begriff von Freiheit ist, der da so hochgelebt wird, weil wir ja auch in der aktuellen Diskussion merken, dass es so eine Verschiebung gibt. Also dass jetzt irgendwie Sicherheit als sehr viel relevanter von vielen Leuten wahrgenommen wird als Freiheit. Also gerade Ilko Sascha Kowalczuk ist ja jemand, der jetzt mit seinem Buch Freiheitsschock da so ganz stark diesen Freiheitsbegriff aufmacht. Und deswegen finde ich es schon gut, ne, weil sozusagen in dieser Frage Sicherheit oder Freiheit ich auch jemand wäre, der für Freiheit plädieren würde. Freiheit in dem Sinne auch ein bisschen wie Westernhagen hier Freiheit meint und nicht in dem Sinne wie die FDP Freiheit meint, sondern tatsächlich im Sinne von tanzen auch auf Gräbern, wir machen hier unser Ding.
Ja, und nicht die Freiheit der Waren und des Güterverkehrs und des Konsums.
Ich finde mich erinnert der Song, Freiheit der Ausbeutung und der der Spekulation. Also das ist ja die Freiheit, die dann oft gemeint wird.
Mich erinnert dieser Song immer sehr an die Schlüsselszene in Peter Richters Buch 89-90, wo kurz vor der Wiedervereinigung diese Großdemos in Dresden sind, wo dann Helmut Kohl kommt und gefeiert wird und irgendwann alle in einem kolossalen kollektiven Rausch die Nationalhymne anstimmen, wo dann einige kahlrasierte Jugendliche sind, die natürlich mit der ersten Strophe anfangen. Die Szene, die Peter Richter da sozusagen beschreibt, mit denen in Konflikt gerät. Es gibt da irgendwie eine Schlägerei in dieser Massenveranstaltung zwischen rechtsextremen Jugendlichen aus der DDR und alternativen Jugendlichen aus der DDR. Und das wird alles niedergebrüllt von einem fanatischen Volk, das gar nicht fassen kann, dass das Helmut jetzt da vorne steht und nach der D-Mark lechzt und überhaupt nicht mitkriegt, was da gerade los ist. Also es ist so eine Massenschlägerei inmitten einer riesigen Masse. Das finde ich ist so ein so eine Szene, die für mich so eine Schlüsselszene der deutschen Geschichte ist. Ob sie so stattgefunden hat, weiß ich gar nicht, aber das ist eine super Beschreibung und dieser Song.
Also Schlägereien in Dresden kann man sich durchaus vorstellen.
Ja, auch innerhalb dieser Versammlung kann ich mir, oder am Rande dieser Versammlung kann ich mir das gut vorstellen. Und ja. Ich kann mir auch diesen kollektiven Rausch, diesen Jubel gut vorstellen. Ja. Wenn man von da aus Demokratie in Ostdeutschland weiterdenkt, bis ja. hin zu heute, sind da, glaube ich, ganz viele offene Wunden, enttäuschte Erwartungen, falsche Hoffnungen, die man, die einiges bis heute sozusagen.
Die man ja auch nochmal sehr gut in der Folge mit Alexander Leistner auch nachhören kann, der ja eigentlich wirklich fünf sehr prägnante Songs mitgebracht hat. Ich würde noch zwei Sätze dazu sagen wollen und dann übergehen in einem Song, der thematisch nicht ganz so weit weg ist, ehrlich gesagt, von deinem Song. Die zwei Sätze, die ich sagen wollte, ist erstens, über Wind of Change, und die werde ich hier in den Shownotes verlinken, gibt es einen großartigen Podcast von einem englischsprachiger Podcast aus den USA, der damit beginnt, dass der Podcast-Autor einen guten Kumpel aus der CIA, beim CIA hat. Und dieser Kumpel ihm erzählt, dass Wind of Change von der CIA geschrieben wurde, bewusst geschrieben wurde, um im Kalten Krieg sozusagen zersetzend zu wirken. Der hört das und denkt, hä? Und weil es ja auch wirklich Wind of Change ist, eigentlich ein Song, der überhaupt nicht zu den Scorpions, zu deren sonstiger so Musikgeschichte passt. Und dieser Podcast geht einfach dieser Frage nach. Und der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, weil er wirklich, bis am Ende trifft er dann Klaus Meine und fragt ihn, hat der CIA diesen Song geschrieben oder hast du ihn geschrieben? Und ich mache jetzt keinen Spoiler. Das ist wirklich sehr, 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 sehr hörenswert. Und man lernt ganz, ganz viel über diesen Song, den wir jetzt ja bisher nicht besprochen haben. Und weil du gerade von dieser Demo gesprochen hast, finde ich immer noch eins der schönsten Plakate, die es auf der Demo am 4. November 1989 gab, wo ja sehr viel Wir sind das Volk hochgehalten wurde, war der Mensch mit seinem Plakat Ich bin Volker. ich glaube, dieser Zynismus oder diese Ironie, die hätte diesem ganzen Vereinigungsprozess auch so ein bisschen gut getan. Wir hätten vielleicht ein paar mehr Volker gebrauchen, ein paar weniger Freiheitsgröler oder Westernhagens. Mhm. Ich habe auch einen Song mitgebracht, ähnliches Thema, westdeutsche Band. Und du wirst es auch kennen. Hier ist es. Kannst du ja mal raten, wenn ich sage, du wirst es kennen, ob du jetzt die Band errätst. Es ist eine Band, eine westdeutsche Band, ähnliches Thema. Ein Tipp hast du frei.
Westdeutsche Band, ähnliches Thema. Hier hat gerade nebenan das Telefon geklingelt, deshalb bin ich gerade gedanklich nicht auf Zack. Was könnte das sein? Ich kenne nur so Parodien auf Ossis von westdeutschen Bands. Auch von Westernhagen. Aber ich komme, glaube ich, nicht
dran. Dann war es einfach.
Zurück in Hamburg, dann die große einerseits, andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war, ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht... Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus, einige lächelten müde. Jemand legte sogar sacht eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf, verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war am Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Es war am Sommer 89 und
Hier kommt Gesetz und freie Wahl für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW mit sieben Sitzen, für die schlechten Mossenwitze. Kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für bessere Wessi-Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum steht da Löcher in den Zaun.
Ja, Kit Kat.
Den hätte ich nicht erraten, weil ich den gar nicht kenne.
Ach, aber ja. Okay, aber Kit Kat, die Band kennst du.
Natürlich kenne ich Kit Kat, aber ja. Ich habe ja so eine Hamburger Schule-Allergie. Da fällt mir das immer schwer, mich drauf einzulassen. Wobei der Song natürlich spannend ist. Er hat eine Tiefe und mehrere Seiten und entwickelt sich und dreht sich nochmal.
Also zu dem Song muss man einiges erzählen. Also erstmal finde ich, dass es kaum einen Song schafft, so gut diesen Sommer 89 zu erzählen und auch die Ambivalenzen zu erzählen. Und es ist ja aus einer westdeutschen Hamburger Perspektive eines Hamburger Linken, der da irgendwie, und ich finde, das passt ja eben schon zu unserer ersten Folge auch ganz gut, der sich eben entscheidet für vielleicht nicht den Widerstand, aber für die Hilfe, für die Unterstützung, für diese Solidarität. Und das ist sozusagen schon mal der erste Aspekt. Was man zu diesem Song dazu wissen muss, ist, der ist kurz nach dem Sommer der Migration rausgekommen, als sehr, sehr viele Menschen.
Das hätte ich jetzt als Frage gerade aufgeschrieben.
Über die ungarische Grenze nach Österreich und dann Deutschland geflüchtet sind, also eben vor allen Dingen aus Syrien, aus dem Bürgerkrieg heraus. Und deswegen ist auch diese Analogie total gut gemacht in diesem Song. Er erzählt eine Fluchtgeschichte über die ungarische Grenze in der Zeit, als wir ganz viel über Flucht über die ungarische Grenze diskutieren. Und diese Analogie muss man wissen, um zu verstehen, warum dieser Song so doppelt stark ist, ne? Weil er ja sozusagen ein historisches Ereignis diskutiert, aber auch natürlich ein ganz klarer Eingriff in die aktuelle politische Debatte war, was Kit Kat ja sowieso sehr gut können und was ja auch auf dem Album Ich versus Wir herausgekommen ist, was ich sagen würde, wirklich eines der allerwichtigsten politischen Alben dieser Zeit war, weil es ganz viel darum geht. Es gibt auch noch einen ganz großartigen Song auf diesem Album, der heißt Mannschaftsausstellung, wo sie darüber singen, den Rechtsextremismus anhand einer Fußballmannschaftsausstellung beschreiben, wo dann die Flügelspieler applaudieren und der Stürmer immer vorne her, nach vorne geht und die Tore macht und so. Und dann endet es immer im Refrain mit der Textzeile, ich glaube, ich bin gegen Deutschland. Also Liebling, ich glaube, ich bin gegen Deutschland. Und dann zurück zum Sommer 89. Und dann finde ich aber diese Wendung, die er macht in der dritten Strophe, auch für unsere Demokratie, die man dann auch mal ganz spannend, dann sitzen die da am Küchentisch, die Linke, die deutsche, die westdeutsche Linke, sitzt da und ist sich auch noch nicht mal einig. Ja, die einen denken so, die anderen denken so. Und er entscheidet sich in dem Fall ja dann für die einsame Insel. Ja, wenn ich jetzt an Zoki denke, dann sagt er, nee, dann habe ich mit denen jetzt nichts mehr zu tun. Und ich meine, diese Diskussion gab es ja damals. Und ich würde sagen, 35 Jahre später gab es sie halt auch zu Recht. Weil was ja tatsächlich dieser Song jetzt nicht erzählt und was auch viel zu wenig Songs erzählen, was auch Westernhagen und so nicht erzählt, ist, dass halt auf die Wiedervereinigung Love Parade und 90er Jahre und Viva folgen, also vor allen Dingen für meine eigene Biografie in Ostberlin.
Ja, das fängt meine Geschichte an.
Ist das meine persönliche Erfahrung, aber es folgen halt auch Gewalt und nochmal Gewalt in den 90er Jahren für ganz, ganz viele und möglicherweise hatten seine Kumpels da eben am Küchentisch eben doch recht. Also das führt nur zu einem wieder verstärkten Deutschland in Europa und das ist eine Gefahr. Also ich würde denen das gar nicht so absprechen und trotzdem sind ja seine Motivation, da Menschen zu retten. Irgendwie diese Ambivalenz macht der Song auf und dann ist natürlich das Ende mit, sie kam für die schlechten Ossi-Witze und für Immobilien ohne Wert und sie kam für Udo Lindenberg, ich liebe diese Textzeile. Also da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut, weil ich denke, das ist Kunst, also das denke ich auch, das ist Kunst, da ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Geschichte ist, die vielleicht eine Geschichte ist, die Markus Wiebusch oder der Gitarrist, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß, vielleicht auch genau so erlebt haben, weil die waren ungefähr in dem Alter dieses jungen Mannes, über den sie da singen.
Naja, und dann, aber der Song, der endet ja dann in so einer Ambivalenz. Also da werden diese ganzen ambivalenten Erfahrungen aufgelistet, die Ostdeutsche dann machten, wofür sie kamen. Und er sagt dann am Ende, geht das dann, glaube ich, aus mit, und genau dafür schnitt er Löcher in den Zaun.
Genau.
Und also, das ist, du kannst die Geschichte nicht so oder so erzählen als Erfolg oder als Niederlage, sondern sie ist einfach komplex.
Genau. Und also vielleicht, um es noch kurz zusammenzufassen, das ist halt Kunst, eine westdeutsche Band, die das schafft, einen Text, einen Song zu erzählen, der mich als jungen Ostdeutschen erreicht. Es geht halt, ist halt möglich. Und vielleicht auch einfach dann am Ende einfach mitzunehmen, Fluchthilfe ist auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung. Man kann nicht über alle politischen Konsequenzen nachdenken. Menschlichkeit, ich denke da jetzt gerade an Monchi, der das ja sehr oft gesagt hat, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ist immer richtig, Punkt. Und so sehe ich das jetzt hier in dem Fall auch. Und man kann vielleicht nicht immer über alle politischen Konsequenzen sich Gedanken machen, in dem Moment, in dem man sich menschlich verhalten muss. Ja. Deswegen finde ich, ist es auch so ein hoffnungsvoller Song. Er fährt da runter, hilft und denkt erstmal nicht über alle Konsequenzen nach. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist etwas, was gerade die deutsche Linke manchmal so ein bisschen daran hindert, progressiver voranzugehen, weil sie eben immer viel häufiger damit beschäftigt sind, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte alles passieren. Und dann eben doch in ihren Lesekreisen und in ihren Seminarräumen sitzen bleiben, anstatt eben zu helfen.
Ja. Was ich mich ja noch frage, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist die Frage, was stand da wohl auf dem Dead Kennedys T-Shirt? Das weiß ich jetzt nicht. Aber was ich dem Song noch übel nehme, vielleicht auch in meiner Identifikation doch als Ostdeutscher, ich weiß es nicht, ist diese Passage mit, dass sie dann einen Dialekt sprachen, den er kaum verstand. Und das war dann wahrscheinlich Sächsisch oder sowas. Wo ich so denke, so, oh, Unsinn. Als würden da irgendwelche komischen Leute, irgendwelche Barbaren, da, das ist wahrscheinlich nicht korrekt, Barbaren zu benennen, aber da durch den Zaun krabbeln, die jetzt in irgendeiner unverständlichen Sprache vor sich hin murmeln. Ist mir also auch gefallen.
Ja, ich habe hier noch ein Dead Kennedys T-Shirt, too drunk, too fuck.
Ja, das kann natürlich auch drauf stehen.
Aber vielleicht, als du das gerade sagtest, vielleicht ist es auch einfach doch noch eine Spitze darauf, dass die einfach kein Englisch konnten. Also vielleicht hast du da einen ganz gute Assoziation, dass auch das eher eine Spitze darauf ist. Ja, die sprechen so ein komisches Sächsisch und Englisch verstehen die auch nicht.
Stimmt. Ja. Na gut, und der Junge hätte too drunk to fuck auch nicht verstanden. Also selbst wenn er es verstanden hat.
Ja. Ja. Okay, das wäre eine mögliche Frage an einen möglichen Gast, Markus Wiebusch. In immer noch unserer geplanten Staffel, in der wir uns MusikerInnen einladen wollen. Was stand auf diesem Dead Kennedys T-Shirt? Vielleicht gibt es diese Geschichte ja so in der Realität, dass man es weiß. Dein letzter Hoffnungssong.
Mein letzter Hoffnungssong.
Wäre jetzt dran.
Mein letzter Hoffnungssong ist eigentlich kein Hoffnungssong, sondern...
Konzept gesprengt. yes, I don't have a plan, but I have a concept of a plan. I have many concepts of a plan.
Ja, ich überlege jetzt, welchen ich nehme. Ich nehme den etwas seichteren. Ich hatte noch Wieso mit Raum der Zeit im Gepäck, den können wir am Ende noch verlinken. Das ist sehr viel Text auf sehr wenig Zeit, 1,38 ginge der nur.
Ja.
Und der beschreibt meines Erachtens nach den perfekten Menschen, der sich selbst nicht wichtig nimmt, der sich nicht über andere stellt und nicht unter andere, der sich als einer von vielen definiert und am Ende doch nur ein Arsch im Raum der Zeit ist. Aber den spielen wir jetzt nicht.
Also ein Song über Homer Simpson.
Der aber trotzdem ziemlich radikal nach außen trägt, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Und dass es okay ist, dass es da eine gewisse Diversität und Vielfältigkeit gibt.
Aber diesen Song hören wir jetzt nicht.
Aber den hören wir jetzt nicht. Sondern wir...
Ach, das passt ja. Das passt ja sehr gut.
Ja, alles klar. Dota Care mit ja. Als ob.
Es hatte uns immer getröstet zu glauben, dass wir eigentlich ganz andere seien und hierher gar nicht gehörten. Und wir sehen es auch immer noch nicht so ganz ein, dass wir langweilige Realisten geworden sind mit einem sinnlosen Job. Hey, wir tun einfach so, als ob, als ob, als ob. Wir tun einfach so, als ob. Wir stellen uns vor, wir hätten ein gemeinsames Ziel, also ein anderes, als es hier bequem zu haben. Und dann rede ich viel, wieder viel zu viel. Und schon der ganz normale Alltag wächst mir doch über den Kopf. Hey, wir tun trotzdem so, als ob. Als ob, als ob. Wir tun trotzdem so, als ob. Als ob wir Träumer sein könnten in dieser Welt, wenn wir uns nicht ablenken lassen und uns drauf konzentrieren. Wäre das mutig oder blöde, das weiß ich auch nicht so genau. Aber was hätten wir schon groß zu verlieren? Ich leide an allen Krankheiten meiner Zeit. Ich klebe den halben Tag am Telefon. Zerstreut und reizbar, eitel und satt. Gefangen von dem, was man hat. Wirkungslose Empörung und viel zu viel Information. Als ob das irgendetwas ändert.
Ach, schön.
Ja, ne? Was, warum...
Kann ich dir noch nicht sagen.
Ah, okay, kannst du mir noch nicht sagen. Dann sag ich dir, warum ich den für einen Demokratie-Song halte. Der ist ja eher auf den zweiten Blick politisch. Mhm. Und fängt ja an mit eigentlich Überforderung an der Welt. Aber gegen Ende wird er immer konkreter. Dann stellt er so Fragen, als ob wir Träumer sein könnten in dieser Welt, wenn wir uns nicht ablenken lassen und uns darauf konzentrieren. Wäre das mutig oder blöde? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber was hätten wir schon groß zu verlieren? Also statt unseren Alltag weiterzuleben und zu machen, was von uns verlangt wird und am Telefon rumzudaddeln und sich wirkungslos zu empören, wirklich sich zu engagieren, für was auch immer. Also diese Frage stellt sie da in den Raum. Und bis sie die beantwortet hat, tun wir einfach so, als ob. Und dann?
Es ist ein bisschen so eine Gegenerzählung zu Yes, It's Fucking Political, ne?
Mhm.
So ja, ein bisschen. Ja, dass man eben auch sich die Mühe geben kann, so als ob zu tun und sich so ein bisschen zurückzuziehen und sich in der Magie und so zu.
Es ist auch ja eine Zeitkritik, mit wo symbolisches Handeln oft schon reicht, einfach sich irgendwo hinzustellen. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zu posten, irgendwas zu liken, und aber nicht wirklich sich etwas auszusetzen.
Naja, und wo wir
in der eigenen Blase sich politisch zu verhalten, aber ja, nicht darüber hinaus.
Und wo wir tatsächlich auch Diskussionen darüber führen und teilweise politische Ämter darüber entschieden werden, wer was geliked hat. Also tatsächlich nehmen diese symbolischen Handlungen ja mittlerweile auch, also es wird aus symbolischen Handlungen werden politische Handlungen.
Stimmt.
Konstruiert. Ich hatte ja in der ersten Folge schon das Versöhnungstheater von Max Scholik zitiert und kann ihn jetzt nochmal zitieren, weil er bei uns auf der Podiumsdiskussion letztens war an der Humboldt-Universität und meinte, wann sind wir eigentlich abgebogen, als wir geglaubt haben, dass offene Briefe politisches Handeln ersetzen? Und das ist ja schon was wir in der letzten Zeit häufiger erleben, ja, dass man einen offenen Brief, was letztendlich für uns auch als Sozialwissenschaftlerin ja eigentlich gut ist, weil unsere sozusagen das Mittel, was wir haben, ist neben der Empirie und der Theorie, ist eben auch sozusagen im Diskurs uns einbringen, in einen Diskurs uns einbringen zu können. Also es nutzt uns, es nutzt natürlich auch Dota. Ich meine, sie macht Musik, das ist das, was sie macht. In allererster Linie, soweit ich das wahrnehme, ist das, worüber sie sich definiert, als Musikerin. Aber es ist natürlich auch dieser Song ändert ja nichts.
Ja.
Ich könnte jetzt noch Ketka auch noch zitieren. Als ich bei denen letztens auf dem Konzert war, meinte der Sänger, dass sie jetzt, sie haben ja ein neues Album gemacht und ist auch sehr politisch. Und sie werden dann immer von so Feuilleton-Journalistinnen gefragt, was kann Musik erreichen? Wie kann Musik die Gesellschaft verändern? Und dann sagt der Markus Wibusch, gar nichts. Musik kann gar nichts verändern. Was Musik aber kann, ist 3000 Menschen an einen Ort zusammenzubringen und in Bewegung zu bringen. Und da würde ich, ne, da würde ich in gewisser Weise ja der Dota dann auch widersprechen, weil ich sagen würde, das ist dann eben doch was. Also dieser symbolische Akt, zu einem Konzert zu gehen und dort Gemeinschaft zu erfahren. Ich meine, wenn man jetzt, ne, wenn man das jetzt sozusagen einen Zacken höher macht, zu einem Ärztekonzert auf Tempelhofer Feld zu gehen und zusammen mit 80.000 anderen Arschloch zu schreien.
Das ist keine Kunst.
Es ist keine Kunst, aber es ist eben trotzdem, das ist das, was Musik kann. Und ich finde manchmal in den Zeiten, in denen wir uns befinden, also deswegen, ich habe den Song, ne, ich habe den schon auch so also als einen hoffnungsgebenden Song verstanden von Dota.
Ja, ja.
Weil ich mich manchmal denke, wir sind auch, ne, wir haben am Anfang darüber gesprochen, wir sind so sehr damit beschäftigt, uns immer zu überlegen, was können wir dagegen tun, gegen die Gewalt da draußen und gegen die politische Gewalt, die sich uns offenbart. Und wir sind immer so mit so einem Gegen, mit so einem Dagegen beschäftigt. Aber dass ich mich manchmal frage, ja, sowas wie 80.000 Leute und ich weiß, okay, mit den 80.000 bin ich hier gemeinsam und im Kleineren haben wir das natürlich hier auch in dem Ort, in dem ich lebe und in Rostock hast du das ganz sicher auch. Auch im Kleinen dieses, immer ganz viel darüber nachdenken, wir müssten eigentlich mal zum Stammtisch der AfD gehen und überlegen, wie man da widersprechen kann. Und es kostet viel Kraft, es ist auch wirklich vergebene Mühe, weil sozusagen der Glaube an Argumente, den haben wir, aber nicht die AfD. Und dass ich manchmal denke, die gemeinsamen Abende mit Leuten hier aus dem Ort zusammen, bei denen wir nur geredet haben und nichts gemacht haben, aber bei denen ich weiß, die 30, die da jetzt waren, mit denen ich nur geredet habe, das sind aber die 30, die da waren. So, und mich zu versichern, die gibt es, die sind da und die machen auch ihre Sachen im Kleinen, hilft mir manchmal. Also, hilft mir auch schon. Also manchmal sind auch die symbolischen Akte schon
etwas,
die mir Hoffnung geben.
Aber wirksam und um aus dem als ob rauszukommen, wird es dann in der Multiplikatorenwirkung. Also wenn die 80.000 Leute vom Tempelhofer Feld nicht nur dort Arschloch schreien, sondern eben auch beim CSD in ihrem Kaff, in dem sie wohnen, das
CSD
machen.
Beim CSD in Oranien waren halt nur 1.000.
Ja.
Und nicht die 80.000, die beim Ärztekonzert waren, das stimmt.
Und in Bautzen, wo war das? Da gab es ja, da haben sich ja die Verhältnisse komplett umgekehrt. Da stehen dann auch einmal 1.000 Nazis und ein paar Leute, die ein CSD feiern wollen und dort Arschloch zu schreien, das ist dann kein als ob mehr. Das ist dann, genau, wobei man das jetzt auch nicht heroisieren muss auf eine gewisse Weise. Aber man muss sich schon hinterfragen, mache ich jetzt hier eigentlich was einfach nur zum Schein, weil es gerade opportun ist, weil es in meiner Szene gerade angesehen ist oder tue ich jetzt hier gerade das Richtige? Und was ist dieses Richtige eigentlich, dieses eigentliche Tun? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich demokratische Akteure immer wieder stellen, glaube ich. Auch wenn man politisch handelt, wie du mit den offenen Briefen angedeutet hast. Was ist sozusagen, welche Wirksamkeit hat das? Was ist das eigentlich Politische daran? Tun wir das, um uns selbst zu befriedigen, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, oder bewirken wir gerade wirklich was?
Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist jetzt auch die Erklärung dafür, warum es so gut passt, dass du Toter Kerl mitgebracht hast.
Ja.
Weil wir haben hier nicht nur darüber diskutiert, ob die Ärzte oder die Toten Hosen eigentlich besser sind, sondern wir haben auch darüber diskutiert, Sarah Lech oder Toter Kerl. Und kannst dir jetzt mal den Song anhören, den ich da eingestellt habe.
Ja, das ist genauso eine klare Meinung wie bei Ärzte und Toten Hosen.
Genau.
Schau, wie wir uns auf der Straße kloppen und du glaubst, der Krieg ist noch weit. Hör, was sie rufen, mein Onkel, dein Bruder. Hör genau hin, dann weißt du Bescheid. Wer wütend ist, ist nicht wachsam und sieht nicht, was wirklich passiert. Wer Angst hat, fängt an zu beißen. Wer sich hilflos fühlt, funktioniert. Aber Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt.
Absolutes Mitsinglied.
Ja. Schöner Song.
Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich den Pfad zu diesem Song gelegt habe mit meinem Was kann Musik eigentlich erreichen? Das war mir gar nicht so bewusst. Ich liebe diesen Song vor allen Dingen für die Textzeile Mutter heißt nicht, keine Angst zu haben. Und habe gedacht, na, wenn wir diese hoffnungsvolle Folge machten, dann ist das vielleicht eine Textzeile, die uns wirklich hilft, dass eben Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, aber eben dass man eben trotzdem springt. Und ne, dass ja, wir uns nicht von der Angst leiten lassen sollten und aufhören sollten, mutig zu sein. Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber deswegen habe ich den Song eigentlich ausgewählt. Aber natürlich ist dieses dann eben hilft, wenn man singt, natürlich auch nochmal eine ganz, ganz schöne Erzählung. Genau, wir haben diesen Streit. Ich finde, Sarah Lech ist die bessere Liedermacherin.
Das ist totaler Unsinn. Das ist, ich bin da eindeutig bei Dota und mir ist auch das, also ich finde das schön und ich finde, das ist auch ein guter Song, da kann man nichts sagen, aber am Ende des Tages ist mir Sarah Lech immer ein Stück weit zu ESO. Ich habe immer Schiss, dass sie im nächsten Schritt irgendwas Komisches singt. Dass sie am Ende dann da über die Wahrheit und sowas und sie hat Angst nach der Wahrheit zu fragen und so eine Geschichten, das balanciert immer auf so einem schmalen Grat, wo ich so denke,
ich habe Angst, der Feind zu sein.
Mhm. Und ja, das wiederum passt grandios. Das ist irgendwie gemacht dafür als Überleitung zu meinem. Ich habe noch einen Song, oder? Kann ich noch einen?
Na, eigentlich bist du schon durch, aber wenn du jetzt unbedingt noch willst, dann mach mal. Aber ich würde ganz kurz bei Sarah Lech bleiben, weil das, was du sagst, ja tatsächlich etwas ist, was ihr halt häufiger passiert, auch, ne? Weil sie hatte ja diesen, also wie ich finde, grandiosen Song. Das Testament.
Das Testament, ja.
Ja, also ich glaube, alle, die wissen, wer Sarah Lech ist, haben sie wahrscheinlich über das Testament auch entdeckt. Das ist ja ein Song, den sie, mit dem sie groß rausgekommen ist, weil sie den beim Protest-Song-Contest von dem Jugendsender aus Österreich, FM4, gespielt hat und der da gewonnen hat. Und dadurch wurde der dann zu einem viralen Hit. Und sie schreibt einen Song für ihren Sohn. Das ist ein sehr schulkritischer Song. Sehr beschäftigt sich sehr kritisch mit der Art und Weise, wie Kinder ausgebildet werden und wie sie auf die kapitalistische Gesellschaft vorbereitet werden. Und tatsächlich ist dieser Song dann in rechten Kreisen zu einem Hit geworden und wurde von der von rechten und Querdenkerkreisen benutzt, um so ne die Schulkritik auch zu äußern und so. Und Und das war natürlich dann für eine Künstlerin, die eigentlich noch nicht so mächtig war, dass sie den Diskurs mitbestimmen kann, gar nicht so einfach, das wieder einzufangen. Und natürlich gibt es diese Vorwürfe immer wieder. Aber ehrlich gesagt, also da nenn mir jetzt mal einen Künstler oder eine Künstlerin, die, also auch bei, also sorry, auch bei Dota Kea oder bei Aline Cohen fallen mir Songs ein, wo ich denke, das geht, das könnte auch esoterisch sein. Ich würde sagen, das ist halt okay. Auch die Nena-Songs versteht man möglicherweise jetzt nochmal neu, jedes Mal, wenn sie sich wieder zu über irgendwas äußert. Und dann ist ja manchmal die Frage, ob die Kunst eben dann doch vielleicht für sich stehen kann, weil sie eben interpretabel ist. Und ich finde aber, dass es bei Sarah Lech tatsächlich doch relativ klar ist, wo sie da steht. Und was ich bei ihr, also das ist so eine ganz persönliche Geschichte, die ich mit ihr noch habe, ist, mein Vater ist großer Fan von Sarah Lech. Seitdem mein Vater Sarah Lech hört, macht er sich Aufkleber aufs Auto, wo er sich für, drunter machen wir es nicht, also für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen einsetzt, wo er sich feministisch äußert, wo er sich auch mit Queerness auseinandersetzt und dann relativ klare Positionen bezieht oder beziehungsweise sagt, ich liebe diese Songs dafür, dass sie für mich eine politische Haltung ausdrücken, die ich selber nicht so richtig ausgedrückt bekomme, weil ich irgendwie jetzt nicht der Mensch bin, der irgendwie die großen Reden schwingen kann. Und ich glaube, gerade so eine Songs wie Da draußen oder auch Das Testament funktionieren halt auch deswegen, weil sie eben nicht so kryptisch lyrisch sind, wie die Songs hier. Also um sozusagen Leute zu erreichen, ist es manchmal auch hilfreich, wenn es ein bisschen klarer ist. Ja, und deswegen mag ich diese Textstelle total mit der Wahrheit. Ich habe Angst, die Wahrheit zu sagen. Ich habe Angst, der Feind zu sein. Weil es ist ja etwas, was Leute umtreibt. Ja. Naja. Und da würde ich ihr sozusagen die Props geben. Ich finde, außerdem hat sie eine herausragend gute Stimme. Es gibt noch ein paar andere sehr gute Songs, die mir einfallen würden, aber für mich ist Da draußen tatsächlich sozusagen mein ultimativer Sarah Lech-Hit.
So. Ja, da hast du jetzt auch deine ultimative Verteidigungsrede gehalten, ja, genau. Die gar nicht nötig war, weil mein Angriff gar nicht so tief ging. Ich habe gar keine Ahnung davon, ob sie irgendwie, was weiß ich, mal verdächtigt wurde. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Und um deine Verteidigungsrede gleich wieder zu zertrümmern, schicke ich jetzt den wahrscheinlich letzten Song an dich.
Also, nee. Warte. Das will ich jetzt sehen.
Der mein Unbehagen auf den Punkt bringt, der gar nichts mit Sarah Lech zu tun hat, sondern mit unserer Gesellschaft an sich. Und dass man überhaupt auf so eine Gedanken kommt, könnte das irgendwie komisch sein. Der Song heißt Verliebt und ist von der Antilopengang.
Läuft.
Ich stehe lässig an der Bar und trinke einen Drink. Plötzlich stehst du da, meine Kinnlade sinkt. Wow, es ist Liebe auf den ersten Blick. Du wirfst mir einen davon zu und ich werf ihn zurück. Wir kommen schnell in ein Gespräch über Gott und die Welt. Du glaubst nicht an Ersteren und Letztere zerfällt. Du findest Kunstkacke, aber magst Tupac. Es gefällt mir erstmal sehr, was du so von dir erzählst. Urban Music, Street Art und Graphic Novels, what the fuck? Du kennst nur Graffiti-Rap und Comics. Currywurst mit Pommes ist dein Lieblingsessen. Du verprügelst zwei Backpacker, weil sie Freestyle-Rappen. Ich bin verliebt, doch irgendwie beschleicht mich ein Gefühl, dass du irgendetwas sagen wirst, das ich nicht hören will. Irgendwas mit Esoterik und Verschwörungstheorien, dann wäre alles für die Katz. Wir könnten uns nicht lieben. Also laufe ich so schnell ich komm, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst, das mir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nichts hören. Nur ein dummer Satz würde alles zerstören. Dann will ich nicht mehr verliebt in dich. Dann will ich nicht mehr verliebt. Ich ging schlecht gelaunt auf das Slime-Konzert. Dann traf mich Amors Pfeil in mein eisiges Herz. Du bist aufgefallen, denn du warst ausgefallen. Der einzige schöne Mensch in einem Haufen Punks. Ich fasste Mut und lud dich ein auf 1000 Schnaps. Doch eigentlich wollte ich sofort mit dir zum Traualtar. Denn deine Gags waren noch lustiger als meine.
und du tagtest mit Schuhcreme an die Scheibe. Ich fing an zu flüstern, ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose. War klar, dass das klappt, du gingst mir sofort in die Hose. Später machten wir einen Abgang und klauten uns ein Fahrrad. Jetzt rauchen wir Bong auf der Parkbank. Du bist so klug, du zitierst Oscar Wilde. Doch ich hör nicht zu, ich stelle dich mir vor im Hochzeitskleid. Dann hör ich wieder hin, du fängst leider an zu schwafeln. Das ist der Moment, in dem die Zweifel in mir wachsen.
Also lauf ich so schnell ich komm, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst, das mir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nix hören. Nur ein dummer Satz würde alles zerstören. Dann werd ich nicht mehr verliebt in dich. Dann werd ich nicht mehr verliebt.
Gut, dass wir den Song noch mit reingenommen haben.
Ja, der Romantiker in mir mag es ja immer besonders, wenn die Antilopengang klingt wie Freundeskreis.
Ja. Ja, schön. Ist ein guter Song. Ich kannte ihn, ich mag ihn. Und er macht eigentlich all das nochmal auf, was wir jetzt die letzten 2 Stunden besprochen haben in den beiden Staffelfinale-Folgen, oder? Es gibt Grenzen des Verliebtseins.
Es gibt Grenzen des Verliebtseins und es gibt Abgründe, die an den schönsten Situationen irgendwie lauern können. Und ich finde, dass diese Angst vor diesem, da könnte irgendwie jetzt gleich was kommen, was uns ganz klar auf 2 unterschiedliche Seiten stellt, wo wir jegliche Basis verlieren, die wir gerade hatten, die ist eine neue gesellschaftliche Erfahrung. Das ist irgendwie eine neue Qualität von Beziehungen, es, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht so gab.
Und ich glaube,
das hat uns das Internet gebracht.
Ja, und da schließt sich auch ein Kreis. Ne? Du hast ziemlich am Anfang von den Polarisierungsunternehmern gesprochen. Das ist ja ein Begriff, den man aus Linus Westhäuser, Thomas Lux und Steffen Maus Buch Die Triggerpunkte kennt. Oder den sie da meines Erachtens geprägt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die den wirklich geprägt haben, aber daher kenne ich ihn. Und diese Polarisierungsunternehmer, also Leute, die daran Interesse haben, so eine polarisierte Gesellschaft auch zu imaginieren, es so darzustellen, als wenn es so sei, die sind sozusagen das Problem. Und klar, das Internet spielt dabei eine Rolle. Ich meine, andere Leute würden sagen, das war das Privatfernsehen, und wiederum andere Leute sagen, das war das Buch. Ne? Also es, je nachdem, in welche Zeit Horizonte man guckt, gab es ja immer sozusagen neue Medien, mit denen sich so eine Polarisierung, so eine vermeintliche Polarisierung herstellen könnte. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass wir uns alle bewusst sein müssen, dass es gar nicht so schlimm ist. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, also jetzt auch, ne, heute ist letzter Tag des US-Wahlkampfs, die Leute wählen dort, oder wir hatten die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und es wird tatsächlich ja sozusagen, es kommt einem so vor, als wenn es so totale Polarisierung der Gesellschaft sei. Aber wenn man ganz genau hinhört, was sozusagen die Leute jeweils antreibt, so sehr für eine politische Seite sich zu entscheiden, dann sind es fast immer die gleichen Themen. Es geht immer um irgendwie um die Sicherheit der Familie, so eine wirtschaftliche Sicherheit. Es geht irgendwie immer um Gemeinschaftsgefühl. Es geht immer um das gute Leben. Ja. Die Antwort darauf, was jetzt genau aber das gute Leben ausmacht, unterscheidet sich. Oder was man jetzt politisch braucht, damit das eigene Leben weiterhin gut bleibt, unterscheidet sich. Das ist in den USA so krass zu beobachten, dass die Leute, die so sehr stark Trump unterstützen, wirklich sagen, und wenn Harris an die Macht kommt, dann wird es hier eine kommunistische Diktatur und die Welt geht unter. Und die Leute, die Harris unterstützen, sagen, wenn Trump an die Macht kommt, dann wird es hier eine faschistische Diktatur und die Welt geht unter. Also sie glauben wirklich, dass die jeweils andere Seite alles kaputt machen will. Und wenn man aber genauer hinhört, merkt man, nee, denen geht's allen letztendlich um ähnliche Werte. Und sie sind irgendwie in so eine Polarisierungsmaschine hineingeraten, der sie glauben, dass das jeweils andere alles kaputt macht, was einem selbst gehört.
Da hast du jetzt im Prinzip ja die Lux-Westhäuser-Mao-These ganz gut rezipiert, so im Sinne von, dass das ja irgendwie nur so Spitzen sind, an denen sich das polarisiert und darunter ja gar nicht so große Unterschiede festzumachen sind. Aber wenn ich das mit der Brille des symbolischen Interaktionismus mir anschaue und sage, naja, was die Leute für wahr halten, ist dann am Ende auch wahr in seinen Konsequenzen, dann ist das auch schnell hinfällig. Also wenn die Leute glauben, die Welt sei polarisiert und sie befinden sich in einem Grabenkampf und müssen die jeweils andere Seite vernichtend schlagen, sonst werden sie selber gefressen, dann kannst du das mit Daten gegenrechnen und sagen, so krass ist das gar nicht und das ausgleichen. Es passiert aber trotzdem. Und es kommt zu diesen sich hochschaukelnden Debatten. Und die kriegen dann irgendwie auch was Faktisches, womit ich mich auseinandersetzen muss. Und sei es nur als Gespinst in meinem Kopf. Ich höre einen Sarah Lesch-Song und denke, Achtung, was er eigentlich der Künstlerin, dass ich nicht unvoreingenommen an etwas rangehen kann, das stört nicht nur meine Rezeption der Kunst, sondern tut wahrscheinlich der Künstlerin auch Unrecht. Und genauso ist es auch in anderen Beziehungen, die wir pflegen, wenn dann immer sich dieser Verdacht einschleicht, wenn dann quasi auch so Stigmatisierungen vielleicht schon passieren, weil ich habe so ein paar Merkmale von jemanden und denke, naja, den tüte ich in die und die Richtung ein, der wird jetzt wahrscheinlich gleich so und sowas sagen. Mhm. Das macht ja ganz viel kaputt. Das zerstört ja die Grundlage des Diskurses eigentlich.
Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht total zerstörerisch ist. Ich will nur sagen, dass es also irgendwie am Ende bleibt mir als Wissenschaftler eigentlich immer nur, dass der Glaube, und das ist wirklich ein Glaube, an die Fakten und sozusagen, ne, in meiner Rolle als Wissenschaftler, und dieser Podcast ist ja in erster Linie so eine Wissenschaftskommunikation, die wir hier betreiben, eben auch das immer wieder in die Öffentlichkeit tragen von dem, was ich und was wir als Sozialwissenschaftlerinnen wissen. Und wir können dann letztendlich nicht beeinflussen, was mit diesem Wissen gemacht wird. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, dass es dieses Wissen gibt. Ich war jetzt in der letzten Zeit viel in den USA und habe dann Menschen getroffen, und es gibt, dieses Land hat große Probleme, die soziale Ungleichheit ist sichtbar, die zerfallende Infrastruktur ist sichtbar, ist spürbar auch, also es macht man merkt richtig, wie schlecht es den Leuten geht, die in so einem Five Guys Restaurant oder in einem Wendy's Restaurant arbeiten, wie sehr sie dort ausgebeutet werden. Und trotzdem ist es wirklich egal, mit wem man dort redet. Ich saß vor, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, vor einigen Jahren an einem Tisch eines so strammen Republikaners, der damals gesagt hat, Obama ist ein Kommunist und wird alles zerstören. Und es war einer der freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. So, der ganz viele auch demokratische Werte, also demokratische Werte im Sinne von Demokratie, nicht im Sinne von Partei, in sich trägt. So, und das muss mir ja doch Hoffnung geben, auch zu wissen, okay, der will nicht das gute, die gute Gesellschaft zerstören. Auch wenn er den Hass über Obama sozusagen legt.
Ja.
Also es war dann die Obama-Zeit, da war der gerade gewählt worden.
Ja. Genau. Ich finde das tatsächlich, also ich habe jetzt in den letzten Wochen, gab es ja irgendwie eine USA-Doku nach der anderen und mich ermüdet das auch, und ich sehe das auch oft als so eben so Fratzen, also es wurden ja sehr, sehr vielen Menschen Mikrofone unter die Nase gehalten, und dann sollten die mal irgendwas sagen. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob das auch selektiert wird oder ob es wirklich so ist, aber es ist schon ganz schön krass, was die Leute da sagen.
Ja.
Und auch, was du beschreibst, dass sie wechselseitig voreinander Angst haben, dass sie die jeweils andere Seite jetzt an den Abgrund stürzt. Und wenn du sagst aber, dass das zugrunde liegende Problem einfach offenbar ist mit schlechten Arbeitsverhältnissen, einem erodierenden Wirtschaftssystem, Wohlstandsverlusten, mangelnder sozialer Absicherung und sowas, dass man trotzdem, also nicht darüber spricht, oder dass man, also das ist eigentlich diese Brücke zu dem Dota Care Song von dem vorletzten Song, den wir hatten, im Sinne von das eigentliche tun und das eigentliche benennen und an den eigentlichen Ursachen sozusagen arbeiten und stattdessen immer wieder auf diese Extreme zu gehen, die eben nur Polarisierungsunternehmer nutzen, aber nicht den Leuten, die dem auf den Leim gehen.
Ich meine, der Inbegriff von all dem ist ja Forrest Gump, der sozusagen alles in sich vereint, was sozusagen als Amerika gesehen wird, von Amerikanern selbst. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich glaube, die interessanteste Doku von all denen, die du gerade, also du hast ja von diesen ganzen Dokus gesprochen, die interessanteste lief gestern im Fernsehen, also am 4.11.
Ingo Zambaroni?
Nee, von Thilo Mischke auf Pro7. Ah, okay. Weil was er nämlich gemacht hat, und ich finde es sehr schlau, ich muss mir das noch angucken, aber ich finde es sehr schlau, er erzählt halt sozusagen die Geschichte des Trump-Amerikas aus der Perspektive von Forrest Gump. Also weil ich finde, dass, ne, Forrest Gump ist wirklich ein Film, diesen symbolischen Interaktionismus, also was macht uns als Nation aus, all das ist in diesem Film drin. Ja, du kannst als ein relativ naiver, aber gutmütiger Mann wirtschaftlich erfolgreich werden, und wenn du aber so wie Jenny immer nur deinen eigenen Lastern nacheiferst, dann geht es für dich schlecht aus, aber wenn du dann wieder auf den guten Weg kommst und zurückkommst zu deinem naiven, gutmütigen Freund, dann wird auch für dich alles gut und du kannst in Frieden sterben. Das ist da irgendwie alles drin, und das ist die Erzählung der USA, und das ist ja aber auch eine gutmütige Erzählung mit all der Gewaltgeschichte, die dieses Land hat. Und also so ein bisschen will ich mich daran sozusagen festhalten. Und ne, wenn wir das jetzt nochmal auf die deutsche Gesellschaft, irgendwie will ich bei all dem wissen, und wir wissen sehr, sehr viel darüber, über die Gewaltgeschichte in Deutschland, über die, mich daran festhalten, dass es die Leute dann am Ende alle eigentlich gut meinen. So, und irgendwie, das irgendwie darum gehen muss, immer wieder dieses Gute irgendwie anzupinnen, anzusprechen. Ich weiß nicht, irgendwie ist es vielleicht auch gerade.
Fällt mir schwer im Moment. Aber
es ist vielleicht auch einfach ein bisschen ESO. Aber deswegen habe ich auch Sarah Lech mitgebracht.
Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Wir gucken mal, was der Wahltag bringt. Wenn die Folge erscheint, dann wissen wir es wahrscheinlich ja schon längst.
Genau.
Ansonsten hoffe ich irgendwie auf bessere Zeiten. Und frage mich, welchen Beitrag kann Wissenschaft dafür leisten. Ja. Jeden Tag aufs Neue.
Ja, die Frage kriegen wir heute nicht mehr beantwortet. Wir machen eine kleine Weihnachts-Winterpause und melden uns im nächsten Jahr wieder. Wenn ihr, das haben wir, glaube ich, schon ganz oft gemacht, wenn ihr diesen Podcast liken wollt, uns Kommentare schicken wollt, ihn weiterempfehlen wollt, das wäre natürlich am allertollsten.
So, ja.
Podcasts leben ja auch von Reichweite. Dann tut das. Und habt einen schönen grauen November und dann einen hoffentlich freudvollen Weihnachtsdezember. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.